stehen soll, findet sich im 1. Johannesbrief im Kapitel 4, Vers 7 bis 12. Erster Brief des Johannes, Kapitel 4, Vers 7 bis 12. Dort hat der Apostel geschrieben: Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Nun sind wir gespannt, wie dieses Wort uns noch mehr aktualisiert wird.
Guten Morgen miteinander. Etwas ist ganz neu in dieser Kapelle. Das Pult. Das Pult hat gewechselt. Vor der Corona-Zeit hat es noch ein anderes Pult gegeben. Also ist es sicher 2 bis 3 Jahre her, dass ich bei euch war. Und ich freue mich, dass ich heute wieder da sein darf. Dass ich eingeladen worden bin. Ich habe gedacht, der Gottesdienst fängt um 9:30 an, also ein langes Meer vom Zürich-Oberland, auf die 9:30 da zu sein. Und der Jakob hat mir aber geschrieben, der Gottesdienst fängt um 9 an. Und dann habe ich gedacht, das ist aber ein bisschen knapp, 9:30 und erst um 10. Ich möchte ein bisschen die Atmosphäre von der Gemeinde schon vorher erleben. Der liebe Gott hat mich um 5 Uhr geweckt. Ich komme auf den 6-Zug, ganz fröhlich, ganz entspannt und ich freue mich, mit euch zu sein. Ich werde jetzt auf Hochdeutsch reden, aber zwischendrin gibt es noch mal einen Moment, wo ich wieder auf Schweizerdeutsch umstelle. Was ich auch noch möchte sagen, ist, in meiner Predigt gibt es ein paar Gedanken von Ty Gibson aus dem Buch «Das Trio». Gut. Gunter und ich kennen uns wirklich schon lange. Wir haben eine gute Zeit miteinander erlebt. Er hat uns auch getraut, der Raguel und mich. Und es ist immer eine Freude, euch beide, auch dich, Hanni, zu sehen. Er hat die Verse gelesen in 1. Johannes 4, 7 bis 12. Jetzt habe ich eine Frage. Was denkt ihr, wie oft kommen in diesen Texten, also von Vers 7 bis 12, die Worte Geliebte, Liebe und Lieben vor. Möchtet ihr mal raten? Also nicht jetzt nachschauen, sondern einfach mal raten, so spontan.
28 bis 30 Mal.
28 bis 30 Mal. Wer pokert anders? 16?
20.
Na, ich bin bis 21 gegangen. Also ich bin bis
21. Aha, nein, nicht bis 21, ja, nur bis Vers 12, ja. Also, ja. Also es kommt 15 Mal vor. Genau. Das ist ungewöhnlich, oder? Wahrscheinlich sogar einmalig. Ich jedenfalls kenne in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, in dem ja nun wirklich oft, man könnte fast sagen, ständig von Liebe die Rede ist, keine Passage, in der das Wort in einer solchen Häufigkeit vorkommt. Auch wenn es vielen nebensächlich erscheinen mag, ich wüsste eigentlich nur allzu gerne, was Johannes bewegt hat, diese Texte zu schreiben. Wozu hat er diesen Brief geschrieben? An keiner Stelle des Briefes wurde der Empfänger erwähnt. Doch möglicherweise wendet sich der Brief an Christen in Kleinasien, aus dem Kreis der Gemeinden, an die auch die 7 Sendeschreiben der Offenbarung gerichtet sind. Dass es sich um einen echten Brief handelt, zeigt die persönliche, die herzliche und, Moment, ich habe den Faden verloren, Liebe zu den Lesern. Mit der Anrede, Brüder, Kindlein, ja. Durch den ganzen Brief ist die Sprache des Ton und Ton des ganzen Briefes liebevoll. Wir können sagen, dass der Brief um die Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert, also gut 7 Jahrzehnte nach Jesu Tod, entstanden ist. Was bedeutete es damals, Christin oder Christ zu sein, unter der Weltherrschaft Roms? Ein Briefwechsel zwischen einem Kaiser und seinem Statthalter gibt folgenden Aufschluss. Christsein galt grundsätzlich als todeswürdiges Verbrechen. Wer als Christ ertappt wurde, hatte die Möglichkeit, seinem Glauben abzuschwören und sich öffentlich zum Kaiser zu bekennen, der sich von seinem Untertanen als Gott verehren ließ. Weigerte er sich, das zu tun, so musste er damit rechnen, hingerichtet zu werden. Andererseits sollten Christinnen und Christen aber auch nicht gezielt aufgespürt werden. Nur wenn sie angezeigt wurden oder durch ihr Verhalten Unmut erregten, sollten sie zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden. Man versuchte also als Christin und als Christ nicht aufzufallen, traf sich zu den Gottesdiensten und Mahlfeiern mehr oder weniger heimlich in Privathäusern und verhielt sich im Übrigen so weit wie möglich wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. Ein Leben voller Gefahren, voller Unabwägbarkeiten und voller Ängste. Was darf ich tun und was muss ich unbedingt unterlassen? Und vor allem, wem kann ich noch vertrauen? Nicht allein diese äußeren Gefährdungen scheinen es gewesen zu sein, die Johannes veranlassen, seinen Brief zu schreiben. Wir müssen annehmen, dass die Gemeinde des ausgehenden 1. und des beginnenden 2. Jahrhunderts auch innerlich gefährdet waren. Dass sie gefährdet waren, weil sie gespalten waren. Irrlehren eingedrungen sind. Das kann man gut nachlesen im 1. Johannes 4, 1 bis 6. War Jesus wirklich Sohn Gottes? An welche der überlieferten Gebote müssen wir uns überhaupt noch halten? Wie verhält es sich mit der Behauptung, der Mensch sei ein Sünder, der Vergebung Gottes bedarf? Und welche Rolle spielt der Mitmensch in meinem Leben? Der, dem ich mich in meinem Glauben nahe fühle, aber auch der, der mich missachtet, bedroht oder sogar verfolgt? Wie begegne ich Kranken, Behinderten, Armen, Notleidenden, Obdachlosen, Frauen und Männern, die auf Unterstützung angewiesen sind? Und überhaupt, wie darf ich, wie kann ich, wie muss ich mir Gott vorstellen? Solche und ähnliche Fragen mögen es gewesen sein, die Unruhe, Unfrieden in die Gemeinden, nicht nur in einer Gemeinde, sondern in vielen, fast überall im Lande brachten. Und diesen Gemeinden schreibt Johannes: Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Oder mit anderen Worten, Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden, hat die Dichterin Ricarda Huch gesagt. Und vielleicht damit das gemeint, dass Liebe immer das Erste ist. Etwas, das wir beschenkt bekommen, das da ist, zu Beginn unseres Lebens, in den Augen, in den Armen der Mutter, des Vaters. Wir schöpfen daraus ein Leben lang, geben es weiter, teilen es aus und lassen es wachsen, ein Leben lang. Wo Liebe wächst, gelingt das Leben. Das hat mit Gott zu tun, sagt Johannes. Denn Gott ist die Liebe. Gottes Liebe kommt uns in anderen Menschen entgegen und geht auf andere über, wenn wir sie annehmen und wenn wir sie verschwenden. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott eine soziale Einheit aus drei Personen ist, die schon ewig miteinander in einer selbstlosen Beziehung existieren, bewegen wir uns in einem Denkkonzept, in dem wir uns als freie Wesen begreifen. Gott als Liebe zu erkennen, ist der einzige Weg der Liebe. Können wir dem Apostel in seinen Gedanken folgen, wenn er sagt, Gott ist Liebe? Und dies heißt etwa nicht, vielleicht später mal, oder das war mal. Nein, Johannes sagt mit Überzeugung, Gott ist Liebe. Liebe in selbstloser, hingebender Leidenschaft, in der Schöpfung, weil wir sein Ebenbild sein dürfen. Eine Liebe, die ein Retter für uns gefallenen Menschen hergab. Will er uns um jeden Preis retten? Uns treu sein, die wir ihm so oft untreu sind? Jesus, unser zweiter Adam, Sohn der Verheißung, um uns Menschen wieder in die Beziehung zu seiner göttlichen Liebe zurückzuführen? Eine Gemeinde in dieser Welt, die er in seine Bundesgemeinschaft gerufen hat, das Evangelium, Gottes treue Liebe zur Menschheit zu verkünden. Es war einmal vor Ewigkeiten nichts als Gott und nichts als Liebe, denn Gott ist Liebe. Jesus bittet seinem Vater in Johannes 17, Vers 14, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Wunderschöne, wechselseitige, spielerische, selbstlose Liebe spiegeln diese Texte wider. Gott liebt nicht bloß, Gott ist Liebe. Seine Beziehungseinheit mit uns Menschen ist mit Selbstlosigkeit verbunden. Und Selbstlosigkeit macht Gott aus. Was Gott ist, ist gegenseitige Liebe. Liebe ist selbstlos und opferbereit. Darum wollen wir in Liebe leben. Aber da gibt es einen Gegenspieler, der dieses himmlische Konzept erstreitet. Satan liegt es sehr daran, Gottes Liebe zu bestreiten. Ja, er möchte sie sogar ausrotten. Paulus weist uns mit seinem Text im 2. Korinther 4,4 darauf hin, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über unsere Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Es gehört zu Satans Programm, das Denken der Menschen unempfänglich für das Evangelium zu machen, durch Irrlehren, Lügen über Gottes Charakter. Aber die gute Nachricht lautet, wenn Selbstaufopferung der ultimative Akt der Liebe in ihrer extremen Form ist, dann muss die Person, die am Kreuz von Golgatha hing, Gott im höchsten Sinne gewesen sein. Sonst wäre der Tod Christi ein Akt größter Selbstsucht anstatt einer Liebenstat. Die Agape-Liebe entzündet sich nicht am Charme des Gegens über. Der Ausgangspunkt der Agape-Liebe ist ein Entschluss. Der heilige Schöpfergott hat sich entschlossen, uns Menschen zu lieben. Gott entscheidet sich, seine Menschen zu lieben, obwohl er selbst nicht mit Gegenliebe rechnen kann. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld erlöst. 1. Johannes 4,10. Oder wie es in Epheser 1,4 heißt, in ihm, Christus, hat er, Gott, uns erwählt, seine Kinder zu sein. Der Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, geht voraus. Er liebt zuerst. Liebe ist Treue und Liebe leidet, wenn in ihren Beziehungen Treue gebrochen wird. Liebe ist durch Verbindungen gekennzeichnet und sie spürt Qualen, wenn ihre Verbindung zerstört wird. Liebe ist gegenseitiges Geben und wird verletzt, wenn das Geben in der Beziehung einseitig wird. In dieser schwierigen Situation macht Johannes die Liebe zu einem Markenzeichen. Heute würde man vielleicht sagen, zu einem Label seiner Gemeinde. An der Liebe ist Gott zu erkennen. Ja, Gott ist Liebe, mehr als alles andere ist Gott Liebe. So sieht es Johannes. Zwar ist Gott auch heilig, Gott ist auch allmächtig und allwissend und furchteinflößend, denn wir verstehen nicht immer, was er tut. Aber vor allem ist er Liebe und gibt sich in Jesus von Nazareth den Menschen zu erkennen. Seine anderen Eigenschaften lassen ihn fremd und unnahbar erscheinen. Martin Luther hat gesagt, dass Gott darin verborgen ist. Er ist Gott, aber wir sehen ihn nicht. Er ist da, aber wir verstehen ihn nicht. In Jesus von Nazareth, seinem Sohn, den er in die Welt geschickt hat, hat er sich zu erkennen gegeben als einer, der uns Menschen unendlich liebt. Er wollte und er will uns Menschen ganz nah sein. Er hat sich selbst liebenswert und verwundbar gemacht. Er selbst starb in Jesus und erweckte ihn zum neuen Leben, damit wir Menschen spüren und wissen sollen, dass Gott uns liebt. Darum empfiehlt Luther, sollen wir uns immer an den liebenden Gott halten, wenn wir an Gott denken. Denn Gott teilt sein Wesen nicht nur als Liebe mit, sagt Luther, sondern Liebe ist die einzige Eigenschaft, die an die Stelle des Ausdrucks Gott treten kann. Nur darin ist er zweifelsfrei zu erkennen. Grenzenlos ist diese Liebe. Sie endet selbst im Tod nicht. Wer Liebe erfahren hat und die Verbindung zu Gott gezogen hat, der versteht sich selbst eingebettet in Gottes Handeln in dieser Welt. Menschen lassen sich verändern durch Gottes Liebe. Sie sagen und zeigen, Gott ist es, den wir in dieser Kraft erleben. Er ist uns nahe, wenn wir Liebe spüren. Nicht nur die romantische Liebe, sondern auch die mitfühlende Liebe, die helfende Liebe, die von anderem her denkt und hilft, dass einer sich selbst überwindet für einen anderen, eine andere da ist. Gottes Liebe wird sichtbar da, wo solches geschieht. Sie wird sichtbar, wenn Menschen rücksichtsvoll und liebevoll miteinander umgehen. Sie wird sichtbar, wenn Menschen Fremden ohne Vorbehalte entgegentreten und sie einladen. Wo beides zusammenkommt, Liebe und liebevolles Handeln. Und jetzt möchte ich kurz auf Schweizerdeutsch weiterfahren. Es sind drei Erfahrungen, die ich euch sagen möchte. Also beispielsweise zwei. Timea, wo bist du? Ich freue mich sehr, ich habe das schon auf der Toilette gesagt, dass du dich taufen lässt. Gott hat dich zu dir gezogen. Gott liebt dich. Du hast auf die Liebe geantwortet. Das freut uns alle da sehr. Ich wünsche dir viel Gottes Segen. Alles Gute für deinen weiteren Weg. Ich weiss, deine Schwester hat sich auch taufen lassen, gell? Ja, die ganze Familie Hoffmann, die ich durch die Eveline mal erfahren habe, dass ihr euch begegnet sind, glaube ich, zuerst mal. Das freut mich. Und da sieht man, wie die Liebe wirken kann und wie Gottes Liebe wirkt. Und ich möchte noch ein Zeugnis ablegen. Wir haben ca. 5 Jahre unseren Enkel, der bei uns wohnt. Er ist mittlerweile 23. Er heisst Joshua. Und ich muss euch sagen, es waren 5 Jahre, wo wir unterschiedlich miteinander unterwegs waren. Aber ich hatte die Freude, dass er sich am 22. Oktober auch taufen lässt. Und ich möchte auch Carlos ganz herzlich danken. Ich weiss, du hast mit ihm manche Stunden verbracht und ihm geholfen, den Weg auch mit Gott zu finden. Und es ist so schön, dass du heute da bist. Ich möchte noch Erfahrung erzählen, die ich damit durchgemacht habe. Ich habe zuhause meine Bücher ein bisschen sortiert und auf meinem Büchertisch war ein Exemplar der rettende Weg gewesen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit diesem Buch? Weil ich habe ein Teil Bücher in eine Tasche tun, um sie in die Gemeinde zu bringen, damit andere Leute von diesen Büchern auch profitieren können, die ich nicht mehr brauche. Und dann habe ich nämlich gedacht, in einem anderen Büchergestell habe ich ja noch viel der rettende Weg. Aber das, ja, ich glaube, ich tue jetzt da die Broschüre, der rettende Weg, tue ich in meinen Rucksack. Vielleicht treffe ich ja heute jemanden, wo ich das könnte abgeben könnte. Gott führt einfach wunderbar. Ich war unterwegs in der Stadt Uster, ich wohne ja in Uster. Laufe ich zum Auto, spricht mich ganz junge, herzige Serbin an, mit gutem Deutsch und fragt, haben Sie ein bisschen Zeit? Das ist das, was die Leute brauchen. Suchen. Haben Sie ein bisschen Zeit, denn wissen Sie, niemand hat Zeit. Da sind wir ins Gespräch gekommen miteinander. Ganz eine flotte Frau. Und sie hat etwa 2 oder 3 Mal den Namen Jesus erwähnt. Und dann habe ich gedacht, aha, jetzt ist Gelegenheit. Jetzt gebe ich ihr die Broschüre, der rettende Weg. Und das hat auch noch eine Beilage hatte, wo unsere Gemeinden aufgeführt sind. Ich habe ihr dann auch noch monetär ein bisschen etwas gegeben und wir haben uns verabschiedet. Aber ich sehe immer wieder, dass die Leute, die jetzt nicht da in der Gemeinde sind, die nicht den Bund mit Gott geschlossen haben, die Leute, die draußen sind, Durst und Hunger haben nach sinnvollem Leben, nach geliebt werden, nach Zeit haben für mich. Und da verstehe ich einen Johannes, der eigentlich in widrigen Umständen sagt, Johannes machte seinen Gemeindegliedern Mut, die Liebe zu zeigen, die in ihnen ist, und sie als Markenzeichen zu verstehen. Johannes appelliert an ihren Verstand, sie sollen das, was sie glauben, bewusst tun, liebevoll mit anderen umgehen. Man kann daran ihren Glauben erkennen. Lieben ist nicht nur Geschenk. Es ist für Johannes eine Aufgabe, eine lebenswichtige Aufgabe seiner Gemeinde. Denn Gott wird sichtbar und Menschen ihn wirken lassen. Menschen können gut leben, wenn sie spüren, dass sie geliebt werden. Es wird dann selbstverständlicher für sie, andere zu lieben, mit anderen mitzufühlen und zu helfen. In einer liebevollen Miteinander, in einem freundlichen Lächeln, in einem tröstenden und aufmunternden Wort, in einer herzlichen Umarmung, in jedem Zeichen und jeder Geste gegenseitiges Vertrauens lässt sich etwas ahnen von einem Gott, der die Liebe über alles andere gestellt hat, der selbst die Liebe ist. Das ist es, was Johannes, der Briefschreiber, den Menschen damals vor bald 2000 Jahren sagen wollte und was heute auch immer noch gilt, auch für uns. Was mehr gilt als alle Vernunft, als alle theologischen Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, hat uns die Corona-Zeit nicht gezeigt, wie schnell sich die Atmosphäre in den Gemeinden bei unterschiedlichen Haltungen verändert. Die Welt liegt in einem Chaos. Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf, immer schneller und schneller. Da ist es klug, sich zu verinnerlichen. Gott ist Liebe und diese Liebe darf ich weitergeben. Denn mit dem Kopf können wir Gott suchen, mit dem Herzen aber können wir ihn finden. Im Antlitz unseres Nächsten. Und wenn uns das gelingt, dann hat seine Liebe bei uns sein Ziel erreicht. Dann hat Gott uns erreicht und wir ihn. Amen.